Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir heute miteinander Johannes 15, die Verse 14 bis 25. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, auf das, was ihr den Vater bittet in meinem Namen, er euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Das ist mehr eine rhetorische Aussage mit dem Sinn, so wenig, wie sie mein Wort beachtet und gehalten haben, so wenig dürft ihr damit rechnen, dass sie auf eure Reden achten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und haben gehasst beide, mich und meinen Vater. Doch dass erfüllt werde das Wort, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Freunde Jesu dürfen wir sein. Diesen wichtigen und wunderschönen Gedanken hatten wir letzten Sonntag am Schluss der Predigt. Mit diesem Gedanken beginnen wir die heutige Predigt. Jesus sagt, Vers 14, ihr seid meine Freunde. In Vers 15 wiederholt er diese Aussage und bekräftigt sie, wir sind nicht Knechte, wir sind Freunde Jesu. Und deshalb sagt er uns im Unterschied zu Knechten auch alles, was er tut. Gott weiht uns in seine Pläne ein. Wir erfahren alles, was zum Heil nötig ist. Und mehr noch, Gott gibt uns auch einen Blick in die Zukunft. Wir dürfen wissen, zumindest in groben Zügen, was in der Welt geschehen wird, was auf die Gemeinde Jesu zukommt. Und deshalb werden wir von den Ereignissen nicht unvorbereitet überrascht. Freunde Jesu also dürfen wir sein. Damit kommen wir zum entscheidenden Gedanken der heutigen Predigt, der seht das Thema Freundschaft Jesu und Feindschaft der Welt. Die Freundschaft Jesu steht der Feindschaft der Welt gegenüber. Bis Vers 17 steht alles, was Jesus sagt, ganz unter dem Zeichen seiner Liebe und Freundschaft. Weil Jesus uns liebt, sollen wir auch einander lieben. Ganz im Sinne des letzten Sonntags gilt auch hier, das ist keine freundliche Empfehlung. Gottes Wort ist immer verbindlich. Gottes Wort ist immer Befehl. Und Jesus formuliert das hier in Vers 17 auch ganz ausdrücklich so, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Gemeinde Jesu soll ein Ort der Liebe sein. Ja, Gemeinde Jesu muss vom Wesen der Liebe geprägt sein. Wo das nicht der Fall ist, da ist Gemeinde Jesu ihrem innersten Wesen nach in unmittelbarer und höchster Gefahr. Mit dieser starken Aussage leitet Jesus dann den Unterschied und Gegensatz ein. Es ist ein bisschen schade, dass die meisten Übersetzungen diesen Gedanken auseinanderreißen. Vor Vers 18 steht in der Luther und in der Elberfelder und wahrscheinlich auch in vielen anderen Übersetzungen die Überschrift Stichankündigung von Verfolgungen. Das ist richtig. Schade ist, dass durch diese Zwischenüberschrift der unmittelbare Zusammenhang zwischen Vers 17 und 18 unterbrochen wird. Man übersieht dann leicht diesen Zusammenhang. Wir müssen die Verse 17 und 18 im unmittelbaren Zusammenhang lesen und verstehen. Ich habe es uns an die Wand geworfen. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ihr euch untereinander. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn wir die beiden Verse unmittelbar zusammen sehen, dann sehen wir, dass unser Leben in der Gemeinde und unser Leben in der Welt unter komplett gegensätzlichen Vorzeichen steht und abläuft. In der Gemeinde darf, ja muss uns Liebe erwarten. Das gebietet Jesus. In der Welt aber, sagt Jesus, erwartet uns der Hass. Allerdings muss bedacht werden, im biblischen Sprachgebrauch sind Begriffe wie Liebe und Hass nicht wesentlich als Gefühl verstanden, sondern als Willensentscheidung. Wenn die Bibel von Hassen redet, dann meint sie, dass man etwas ablehnt, dass man etwas ausstößt und sich gegen etwas entscheidet. Das muss nicht unmittelbar und notwendigerweise emotionaler Hass sein. Warum aber lehnt die Welt uns ab? Weil wir nicht von der Welt sind. Äußerlich sind wir das schon. Da sind wir Menschen wie jeder andere auch. Aber unser Geist ist nicht derselbe. Wenn wir Christen sind, dann sind wir durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Dann sind wir nicht mehr von der Welt, dann sind wir von Gott. Aus ihm und aus seinem Wort und aus seinem Geist geboren. Und Welt und Gemeinde Jesu sind zwei vollkommen entgegengesetzte Reiche. Und da sagt Jesus in Vers 19, wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir sind gewissermaßen Außerirdische. Und so werden wir von der Welt behandelt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Es gibt gelegentlich mal im Fernsehen so Filme, so Science-Fiction-Filme, die das behandeln, wenn Außerirdische auf der Welt unter Menschen wohnen oder übermäßig, übernatürlich Begabte. Denen begegnet der Mensch mit Ablehnung. Es ist ihm fremd. Das Fremde mag der Mensch nicht. Und wir sind gewissermaßen solche Außerirdischen, Geistlichen. Und so werden wir von der Welt behandelt. Wir kennen das Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. Oder anders, sage mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Man könnte umgekehrt auch sagen, sag mir, wer deine Feinde sind und ich sage dir, wer du bist. Gleich und gleich gesellt sich gern, aber wir sind mit der Welt eben nicht gleich. Deshalb gesellt sich die Welt mit uns nicht gern. Der Gegensatz könnte zwischen Gemeinde Jesu und Welt nicht größer sein. Der Geist der Welt und der Geist Jesu passen nicht zusammen. Wenn wir wirklich mit Jesus leben, dann haben wir ein anderes Wesen als die Welt. Die Welt nimmt das wahr und empfindet uns als etwas Fremdes, das nicht zu ihr passt, und das Fremde stößt der Körper ab. Das ist ja auch ein großes Problem bei der Organtransplantation. Der Körper registriert, da wird mir ein fremdes Organ eingepflanzt und das Immunsystem sagt, raus damit, weg damit. Im geistlichen Bereich gilt das ganz genauso. Wie sehr wir Fremdkörper sind, das haben die Geschwister unserer Gemeinde beispielsweise von Anfang an am Gohlefest erlebt. Es war und ist wohl bis heute dem Riedlinger Weltmenschen unbegreiflich, warum jemand nicht durch das heidnische Gohletor gehen will. Und sage ich, wenn es irgendjemand doch getan hat, geht er nicht unmittelbar des Seelenheils verlustig. Aber es ist ja ein Ausdruck, wir wollen mit dieser heidnischen Narretei nichts zu tun haben. Geht um Zeichen setzen, nicht um unser Seelenheil, sondern auch um eine klare Abgrenzung. Aber nicht nur bei sinnloser Narretei sind wir Fremdkörper. Christen erheben Anspruch auf Wahrheit in Glaubensfragen. Das und vieles andere zieht Ablehnung nach sich. Wir halten damit als erstes fest, der Hass der Welt ist normal. Ich glaube, liebe Geschwister, dieses Thema wird in unseren Tagen aktueller, als es wahrscheinlich die letzten 100, 150 Jahre in Deutschland jemals der Fall war. Vielleicht im Dritten Reich, aber ansonsten wohl nicht. Der Hass der Welt ist normal. Darauf hat Jesus seine Jünger und mit ihnen auch uns systematisch vorbereitet. Im Grunde beginnt das ganze Kapitel 15 schon mit der Vorbereitung darauf. Die ersten Verse, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das hat ja nicht nur Bedeutung im Blick aufs Fruchtbringen, aufs in Jesus bleiben. Das hat auch eine ganz entscheidende Bedeutung im Blick auf den Hass der Welt, denn es ist die Zusage mitten im Hass der Welt, ihr seid nicht allein, ich bin bei euch. Ihr seid in mir und an mir und ihr lebt aus meiner Kraft. Und meine Kraft wird euch auch im Hass der Welt bewahren. Nur in dieser lebendigen Gemeinschaft mit Jesus kann die Gemeinde Jesu im Hass und der Verfolgung der Welt bestehen. Aber in dieser Gemeinschaft kann sie enorme Kraft bekommen. Ich habe dieser Tage gelesen, da haben auf einer Veranstaltung für verfolgte Christen zwei gläubige Männer aus Jordanien und Ägypten einen für uns sehr schwer verständlichen Wunsch geäußert. Sie haben auf dieser Konferenz für verfolgte Christen gesagt, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Scheint uns völlig unvorstellbar, dass man das sagen kann. Wir sind froh und dankbar, dass wir bisher nicht verfolgt werden. Sie haben es begründet. Sie haben gesagt, die Verfolgung macht mutig und kühn, für Christus einzutreten. Die Verfolgung macht mutig und kühn, für Jesus einzutreten. Da merken wir, dass diese Aussage und diese Tatsache nur geistlich verstanden werden kann. Denn menschlich verstanden und menschlich gedacht macht Verfolgung mutlos und verzagt und ängstlich. Wir sind darauf bedacht, unser Leben in Sicherheit zu bringen, unsere Haut, unsere Familie zu retten. Das ist menschlich. Aber wo Gottes Geist und Kraft am Werk sind, da macht Verfolgung mutig und kühn. So viel Kraft können wir aus der Gemeinschaft mit Jesus beziehen. Denn eine Gemeinde, die eins ist mit Jesus und eins in seiner Liebe, die steht unter seiner Verheißung, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Deshalb sage ich auch immer wieder im Blick auf unsere Gemeinde, liebe Geschwister, wir dürfen so getrost und so zuversichtlich sein, solange wir in der Liebe Jesu bleiben und in der Liebe zueinander. Dann haben wir die Verheißung, die Pforten der Hölle werden uns nicht überwältigen. Wie gut, dass wir diese Verheißung haben. Wir brauchen es in dieser Welt, denn das Klima der Welt gegenüber der Gemeinde ist geprägt vom Hass. Der Hass hat dabei eine große Bandbreite. Insbesondere von Seiten des Islam ist dieser Hass meist ungeheuer aggressiv und brutal. Ich denke, es ist auch hilfreich, mal darüber nachgedacht zu haben, über die Unterschiede. Im Islam, auch wenn es heute politisch unkorrekt ist, das zu sagen, begegnet uns Satan und die Macht der Finsternis in ganz brutaler Wirklichkeit. Ich will die ganzen wüsten Details des Islam, auch seinen Umgang mit Frauen und so weiter, der hier bei uns höflich politisch korrekt ignoriert wird, gar nicht behandeln, ist ganz und gar wüst, satanisch, dämonisch. Da prallt die Macht der Finsternis in ganz ungebremster Form auf die Gemeinde, auf den Leib Jesu. Ähnlich scharf ist der Hass von Seiten des Kommunismus und des Sozialismus. Da ist sicher auch Satan mit im Spiel, da hat es nochmal eine menschlich andere Ebene. Im Kommunismus und Sozialismus entfaltet sich der selbstherrliche, der selbstgefällige Mensch. der von Gott nichts wissen will, der Gott ablehnt, der sein Leben nach eigenem Vorstellungsvermögen, nach eigenen Wünschen entfalten will. Auch unsere ganze Diskussion Gender, Homosexualität hat letztlich im kommunistisch-sozialistischen Menschenbild seinen Ursprung. Der Mensch will sich von Gott keine Vorschriften machen lassen. Teilweise haben wir diesen massiven Hass auch von hinduistischer Seite. Das ist überraschend. Viele Jahre und Jahrzehnte galten die östlichen Religionen als tolerant, als friedlich. Wir erleben, es war nur eine Facette. Speziell der Hinduismus hat auch eine ganz hasserfüllte Seite. Bei uns tritt der Hass vor allem heute noch dezenter als Spott und Verachtung auf. Christen, die für ihre Überzeugung eintreten, werden in unseren Tagen zunehmend an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und diese Form von Hass ist auch in Deutschland längst salonfähig geworden. Und sie kann durchaus existenzbedrohend sein. Das ist ja auch in islamischen Ländern eine ganz typische Art der Christenverfolgung. Man schließt Christen vom Geschäftsleben aus. Man boykottiert ihre Geschäfte und zerstört damit ihre Existenzgrundlage, menschlich betrachtet. Dazu erreichte mich vor wenigen Tagen folgende Meldung aus Baden-Württemberg, unserem Bundesland. Ein christliches Ehepaar ist als Pflegeeltern beim Jugendamt gemeldet. Eines Tages lädt das Jugendamt das Ehepaar zu einem Gespräch ein. Die christlichen Pflegeeltern wundern sich, dass die Mitarbeiterin des Jugendamts das Glaubensbekenntnis ihrer Gemeinde vor sich auf dem Tisch ausgedruckt liegen hat. In diesem Glaubensbekenntnis heißt es unter anderem, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Hört doch die Nachtigall trapsen. Bezugnehmend auf diese Aussage fragt die Beamtin, wie stehen Sie zur Homosexualität? Denn wenn Gott Mensch als Mann und Frau geschaffen hat, haben die logischerweise richtig begriffen, die Schöpfungsordnung schließt Homosexualität aus. Ich sage immer wieder, gerade auch im Blick auf die Diskussion im Bund und in unseren Kirchen, die Welt denkt oft viel klarer als geistlich vernebelte Gemeinde Jesu. Der Welt ist es klar. Schöpfungsordnung Gottes als Mann und Frau schließt Homosexualität logischerweise aus, passt nicht zusammen. Und die Christen antworten, die Bibel bezeichnet Homosexualität als Sünde. Sie haben Mut gehabt. Bravo. Dürfen wir dankbar sein. Die Beamtin wird daraufhin kreidebleich und sagt, wenn Sie das so sehen, können wir mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten und Ihnen keine Kinder mehr zur Pflege anvertrauen. Und wir können davon ausgehen, wir müssen davon ausgehen, dass das nicht nur Pflegeeltern in Zukunft immer mehr betreffen wird, sondern dass das immer mehr Menschen betrifft, die in irgendeiner Weise in unserem Staat beschäftigt sind, mit unserem Staat zusammenarbeiten müssen. Christenverfolgung ist längst bei uns angekommen, hier in Baden-Württemberg. Und sie wird unter einer grün-roten Regierung und unter bundesweit auch unter einer schwarz angestrichenen Regierung mit grün-roten Inhalten weiter zunehmen. Denn in beiden Fällen herrscht eine christusfeindliche Ideologie. Und ich sage es ganz deutlich, unter Merkel hat die CDU mindestens im Bereich der Familienpolitik eine extrem grün-rote Politik betrieben. Grün-rot mit Opposition CDU hätte eine derartige Politik niemals durchgebracht, wie Merkel sie in der Familienpolitik durchgesetzt hat. In beiden Fällen, sage ich, herrscht eine christusfeindliche Ideologie. Der christliche Glaube ist eine Bedrohung des selbstherrlichen Menschen. Der christliche Glaube, Gemeinde Jesu, weist den Menschen unserer Tage, auch hier in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, darauf hin, du musst dich eines Tages vor Gott für dein Tun verantworten. Er ist dein Schöpfer. Das will der Mensch nicht hören. Gemeinden knicken auf breiter Front ein, auch in unserem Bund, weil sie die Ablehnung der Welt fürchten. Wir waren das viele Jahrzehnte anders gewohnt. Dennoch wollen wir darüber nicht jammern. In der lebendigen Anbindung an Jesus werden wir von ihm mit ungeahnten Kräften ausgestattet werden. Gott gibt uns immer an dem Tag die Kraft, die wir an diesem Tag brauchen. Da dürfen wir gewiss sein. Auch wenn wir heute sagen, wenn das auf mich zukommt, werde ich niemals die Kraft haben, wenn wir in Jesus sind, werden wir sie bekommen, ohne jeden Zweifel. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass echte Jesus-Nachfolge wieder etwas kostet. Der Hass der Welt ist normal. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 22, ihr müsst gehasst werden von allen um meines Namens willen. Das ist grammatisch nicht ganz korrekt übersetzt, aber inhaltlich richtig. Wörtlich müsste man übersetzen, ihr seid gehasst Werdende. Das heißt, hier wird wieder nicht ein Geschehen, sondern ein Wesen beschrieben. Es gehört zu unserem Wesen, dass die Welt uns hasst, zu unserer Bestimmung, zu unserem Auftrag. Als ich das gelesen habe, dachte ich an den Gruß der römischen Gladiatoren im alten Rom. Sie begrüßten beim Einzug der Arena den Cäsar mit den Worten Morituri te salutant, die Todgeweihten grüßen dich. Todgeweihte. Jeder, der von ihnen die Arena betrat, war dem Tod geweiht. Gewiss hat der eine oder andere die Arena auch wieder lebend verlassen, aber rechnen konnte keiner damit. Ein nicht geringer Teil von ihnen würde im Sand der Arena liegen bleiben. Und so selbstverständlich, wie der Gladiator mit dem Tod rechnen musste, in dem Moment, in dem er die Arena betrat, so selbstverständlich müssen wir mit dem Hass der Welt rechnen, wenn wir diese Kirche verlassen und wieder hinaus in den Alltag gehen. Das meint Jesus. Ihr seid gehasst Werdende. Gerhard Mayer schrieb 1986 zu unserem Abschnitt, eine Gemeinde, die nicht gehasst wird, existiert nicht. Oder sie ist eine tote Gemeinde. Interessant, nicht wahr? Landeskirchlicher Theologe. Eine Gemeinde, die nicht gehasst wird, existiert nicht. Oder sie ist tot. Ich habe mich gefragt, als ich es dieser Tage nochmal gelesen habe, ich weiß nicht, wie weit er über dieses Wort, von das er selber 1986 ausgesprochen hat, noch nachgedacht hat, als er dann Ende der 90er Jahre, etwa 10 Jahre später, selbst württembergischer Landesbischof war. Da hat er den Hass der Welt, glaube ich, nicht allzu sehr auf sich gezogen. Auch nicht den Hass der Welt in der Kirche. Aber das ist sein Thema. Ich war aber positiv überrascht, noch einmal zu sehen, wie deutlich, wie klar er es gesagt hat. Jeder, der von Jesus in die Welt gesandt wird, ist ein gehasst Werdender. Diese Tatsache durchzieht das Neue Testament in vielen Beispielen und Gedanken. Jesus bracht es an anderer Stelle nochmal zum Ausdruck in der Sendung. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Da sehen wir zum einen nochmal diesen brutalen Gegensatz. Nicht nur in der Fellfarbe, es gibt auch schwarze Schafe und helle Wölfe, aber in der Wesensart sind Schaf und Wolf so gegensätzlich, wie es überhaupt nur sein können. Und dann eben die Gefahr, die aus dieser Wesensverschiedenheit hervorgeht. Dabei kann der Hass der Welt durchaus auch eine Hassliebe sein. Die Gemeinde ist der Welt fremd, das macht ihr die Gemeinde verdächtig. Wenn aber die Gemeinde wirklich mit Jesus lebt, und liebe Geschwister, das ist eine ganz große Herausforderung, aber auch Verheißung für uns. Wenn die Gemeinde Jesu wirklich mit ihrem Herrn lebt, wenn sie vom Geist Gottes geprägt ist, dann hat sie auf die Welt auch eine Anziehungskraft. Wenn nicht Streit und Spaltung die Gemeinde prägen, Selbstsucht und Rechthaberei wie in der Welt, sondern Liebe und Demut, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, dann wird die Welt bei aller Ablehnung, die sie gegen die Gemeinde Jesu empfindet, doch zugleich von der Welt angezogen. Dann sehnt sie sich danach, ebenso zu leben wie die Gemeinde. Denn das Wesen von Frieden und Barmherzigkeit, von Liebe und Ehrlichkeit, das ist ja etwas, wonach sich auch die Welt sehnt. Das ist ihr zwar fremd, sie wird in Rücksichtslosigkeit, in Egoismus und so weiter, werden die Menschen heute in unseren Tagen kaputt gemacht. Insbesondere, glaube ich, jeder, der noch im Berufsleben steht, bekommt davon etwas mit. Aber die Welt sehnt sich deshalb nach einem liebevollen, nach einem rücksichtsvollen, nach einem herzlichen, nach einem demütigen Umgang miteinander, der den anderen leben und gelten lässt, der ihm Luft gibt zu atmen. Denn in der Welt wird gelogen und betrogen, was das Zeug hält, und es macht die Menschen kaputt. Deshalb lehnt umgekehrt die Welt zur Schau getragene Frömmigkeit, die nicht echt ist, die nur äußere Fassade ist, ab. Denn große Worte ohne entsprechende Taten hat die Welt genug. Und es durchschaut die Welt auch wieder oft klarer als Gemeinde Jesu. Wir als christliche Gemeinde, wir lassen uns von frommen Blendern oft mehr täuschen als die Welt. Die Welt hat einen unbestechlicheren Blick. Das will die Welt an der Gemeinde Jesu nicht sehen. Das hat sie selber genug. Wo Gemeinde Jesu aber in echter geistlicher Klarheit und Liebe lebt, da hat das durchaus Anziehungskraft auf die Welt. Diesen Vorgang beschreibt Apostelgeschichte 5, Vers 13 in einem kleinen Sätzlein, über den wir oft hinweglesen. Da heißt es, Apostelgeschichte 5, 13, von den anderen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, aber das Volk hielt viel von ihnen. Ich halte das im Blick auf das Verhältnis von Gemeinde Jesu und Welt für einen der aussagekräftigsten Sätze in der Bibel mit überhaupt. Wir sehen darin die interessante Hassliebe der Welt zur Gemeinde. Die ungläubige und nicht wiedergeborene Welt sieht das Leben der Christen in der Nachfolge Jesu. Sie sieht die Veränderung an diesen Menschen. Und sie achtet dieses neue Leben der Christen und ist voll des Lobs darüber. Aber sie wagt sich nicht dazu zu tun. Denn sie empfindet tief den Unterschied zwischen einer von Gottes Geist gereinigten und geheiligten Gemeinde und der Schar derer, die in Unreinheit und Sünde verharren. Die Heiligkeit Gottes, die eine geistlich lebendige Gemeinde ausstrahlt, lässt sie erkennen, da passen wir als Menschen, die sich von ihrer Sünde und Unreinheit nicht getrennt haben, einfach nicht dazu. Aber das Volk hielt viel von ihnen. Wo Gemeinde Jesu konsequent in Demut und Liebe geistlich lebt, da darf sie zumindest gelegentlich auch die Achtung und Wertschätzung der Welt erfahren. Ich vermute, dass die das häufiger tut, als die Welt das in Worten tatsächlich zum Ausdruck bringt. Die Welt beobachtet uns. Und hinter den Kulissen wird geredet. Ich weiß nicht, wie die Welt in der Eichenau heute über die Christen in der Eichenau redet. Hoffen wir, dass Gottes Geist uns ein Leben schenkt, das dazu führt, dass die Welt in der Eichenau etwas Positives von uns wahrnimmt. Vom Wesen und von der Liebe Gottes an unserem Leben. Gewiss kann Gemeinde auch ganz ungeniert und allgemein geliebt und geachtet sein in der Welt, wenn sie am Treiben der Welt mitmacht, wenn sie Sünde nicht mehr Sünde nennt, sondern segnet, wenn sie die Botschaft von der Verlorenheit verschweigt und wenn sie sich von der Welt vor deren Karren spannen lässt. Wenn wir diesen kurzen Sätzen zeigen, Liebe von der Welt bekommt, oder sagen wir mal Freundschaft, der Begriff Liebe ist wohl zu hoch gegriffen, aber sagen wir mal Freundschaft, Kumpanei mit der Welt, bekommt die Gemeinde in der Regel nur durch Verrat am Evangelium und an ihrem Herrn. Damit kommen wir zum Zweiten, der Auftrag der Gemeinde Jesu, sich von der Welt zu unterscheiden, sich von ihr zu trennen. Das greift ganz breit. Das fängt schon im Alten Testament an, auch mit dem Verbot der Mischehen. Da geht es nicht darum, dass die Nichtgläubigen notwendigerweise schlechtere Menschen wären, aber
das Volk Gottes soll vom Einfluss der Welt geschieden sein. Gerade in der Unterscheidung liegt ihre Kraft und Vollmacht. Paul Lesueur, den wir hier auf diesem Bild sehen, erlebte bis 1963, war Missionsinspektor der Berliner Stadtmission und damals ein bekannter Evangelist. Er brachte die Notwendigkeit, dass sich Gemeinde Jesu von der Welt unterscheidet, in drei Sätzen auf den Punkt. Er sagte erstens, je klarer die Scheidung zwischen der Gemeinde Jesu und der Welt, je klarer die Scheidung, umso schwieriger wird das Zusammenleben, umso stärker aber auch der Einfluss des Volkes Gottes auf die Welt. Zweiter Satz, je unklarer die Scheidung zwischen der Gemeinde Jesu und der Welt, umso leichter fällt das Zusammenleben. Das ist das, was wir heute erleben. Wir haben eine große Kumpanei zwischen Kirchen, Freikirchen und Welt mitten in diesen Tagen. Umso stärker aber ist der Einfluss der Welt auf die Gemeinde Jesu. Das ist ein großer Irrtum. Die Gemeinde Jesu beeinflusst die Welt nicht, indem sie sich mit ihr verkumpelt. Sie verliert ihren Einfluss und wird umgekehrt zur Welt. Dritter Satz von Paul Lesueur: Nicht das, was wir mit der Welt gemeinsam haben, gibt uns Einfluss, sondern das, was uns von ihr trennt, was uns unterscheidet. Ich dachte an das Wort Jesu: Ihr seid das Licht der Welt. Ich denke, da wird diese Tatsache in einem Bild ganz klar veranschaulicht. Licht leuchtet in der Finsternis. Die Gemeinde Jesu ist das Licht. Die Welt ist versunken in satanischer Dunkelheit. Je mehr wir aber nun unser Licht, das wir von Jesus haben, abdunkeln, um in der Finsternis dieser Welt weniger aufzufallen, umso weniger Licht strahlen wir aus. Und umso geringer wird unser erhellender Einfluss in der Welt. Christoph Blumhardt, der Jüngere, hat deshalb gesagt, wenn wir Christen sind wie andere Leute, dann ist es nicht der Mühe wert, dass wir in der Welt sind. Wenn wir Christen sind wie andere Leute, dann ist es nicht der Mühe wert, dass wir in der Welt sind. Gerade das andere ist unsere Kraft, mit der wir die Welt verändern. Gerade darin liegt unsere Kraft, dass wir uns von der Welt unterscheiden. Dass wir unser Sein und unseren Standpunkt außerhalb der Welt haben. Denn die Welt kann nur bewegen, wer einen festen Punkt außerhalb der Welt hat. Diese Tatsache hat schon der berühmte griechische Mathematiker und Physiker Archimedes vor mehr als 2000 Jahren zum Ausdruck gebracht. Er hat damals schon das sogenannte Hebelgesetz formuliert. Das hat ganz unmittelbare geistliche Bedeutung. Vielleicht hat es mancher von euch im Alltag schon angewandt, irgendein Gegenstand, der schwer ist, wegzubewegen. Da seht ihr hier, das geht da unten, das ist ein ganz wichtiger erster Teil, die Auflage des Hebels. Und dann die Verlängerung der Kraft durch den Hebel. Wir sehen, das Hebelgesetz hat eine erste wichtige Voraussetzung. Der Punkt, an dem der Hebel angesetzt wird, aufgelegt wird, muss außerhalb des Körpers liegen, der bewegt werden soll. Das ist das Erste. Der zweite Punkt, je weiter derjenige, der die Kraft anwendet, von dem Körper, den er bewegen will, entfernt ist und je länger der Hebelarm damit ist, umso größer ist auch die Kraftübertragung, die Auswirkung dieser Kraft. Natürlich muss der Kontakt mit der Welt vorhanden sein. Wenn der Hebel auf dem Bild keine Berührung mit dem Gegenstand hat, den er bewegen will, bewegt er nichts. Das heißt auch geistlich, wenn wir nicht in der Welt leben. Wir sind ja in der Welt, nicht von der Welt, sondern aus der Welt raus, aber wir leben in der Welt mit beiden Beinen. Wenn wir nicht mit beiden Beinen in der Welt leben, sondern nur in der frommen Nische, dann bewegen wir auch wenig bis nichts. Aber derjenige, der die Kraft auf den Hebel auswirkt, der sollte möglichst weit von der Welt weg sein, die er bewegen will, seinem Wesen, seiner Geisteshaltung nach. Je näher wir unserem Wesen und unserem Verhalten an der Welt sind, umso kraftloser und wirkungsloser ist unser Leben und unser Dienst. Stellen wir uns einfach das Männchen vor, je näher das darüber rückt, umso kürzer wird der Hebel, so weniger Kraft kann er entfalten. Je weiter wir von der Welt weg sind, umso länger wird der Hebel, umso größer, umso kraftvoller und wirkungsvoller unser Leben und unser Dienst. Und dann dürfen wir auch erwarten, dass unser Gebet und unser Leben Einfluss hat auf die Menschen um uns her und Veränderung bewirkt. Allerdings stellte der US-Pastor Aidan Wilson Tozer, von dem habe ich auch ein Bild, lebte auch bis 63, wie der vorher genannte, er stellte fest, die meisten Christen führen heute ein subchristliches Leben. Er wollte damit sagen, die führen eine christliche Tarnexistenz. Die sind für die Welt gar nicht mehr als Christen erkennbar. Die haben sich der Welt so angepasst, dass sie nicht mehr als Christen im Alltag wahrgenommen werden. Und er sagt weiter, dies führt zu einer dermaßen starken Verdünnung des Christentums, dass diese Lösung als Gift niemandem schaden und als Arznei niemandem helfen kann. Ein verdünntes, subchristliches Leben hat keine verändernde Kraft und Wirkung. Unser Auftrag heißt deshalb klare Unterscheidung von der Welt. Wir haben das ausdrückliche Gebot Gottes, wir haben es gehört als Schriftlesung, 1. Johannes 2,15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wer von der Welt geliebt sein und bei der Welt gut ankommen will, der kann das nie, ohne im Auftrag untreu zu werden. Wir können diese geistliche Tatsache nicht durch menschliche Taktik und Klugheit außer Kraft setzen. Wer der Welt Freund sein will, wird unweigerlich Gott zum Feind haben. Sage nicht ich, sagt Gottes Wort selbst. Jakobus 4, Vers 4. Wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Es ist das Bild, das bekannte Bild von der Münze. Das eine geht ohne das andere nicht. Ich kann Kopf ohne Zahl nicht haben. Ja? Wenn der Kopf meines Lebens die Freundschaft der Welt ist, dann ist die Zahl die Rückseite, die Feindschaft Gottes. Zwei Seiten einer Medaille gehören untrennbar miteinander zusammen. Die Freundschaft der Welt ist automatisch Gottes Feindschaft. Wer der Freund der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Liebe Geschwister, und doch ist diese Welt, damit komme ich zum Schluss, die uns hasst, zugleich die Welt, die Gott so sehr liebt, die Menschen auf dieser Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, um sie zu erretten. Das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren. Jeder Mensch dieser Welt ist von Gott geliebt. Für jeden ist Jesus am Kreuz gestorben. Für jeden sollen wir beten, solange uns Gott nicht eindeutig anderes zeigt. Und um jeden sollen wir bemüht sein, dass er an uns das Wesen Gottes sieht und sich locken und anziehen lässt, auch mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Gott schenke uns das. Amen.